Ich habe dieses Jahr mit Erstaunen festgestellt, dass unsere Trauben schon reif sind. Sonst war das immer irgendwie so, ja, eher Mitte, Ende Oktober, bis die reif waren. Aber die erste Ernte ist schon da. Schau einer an. Und ja, Erntedankfest kommt noch, wo dann die Ernte gefeiert wird. Aber die erste Ernte ist schon da. Und eine Ernte, die steht auch in anderer Hinsicht an. Jesus hat mal gesagt, die Ernte ist groß, die Ernte ist reif. Und es braucht Arbeiter, die Ernte einbringen. Und das hat er zu dem Zeitpunkt gesagt, wer es nachlesen will, in der Bibel, Matthäus 9, 37 und 38, da geht es darum, da hat er die 72 Jünger ausgesandt. Weil die 12 Jünger waren irgendwie nicht genug, das waren zu wenig, da hat er noch mehrere ausgesucht, 72 insgesamt hat er losgeschickt, mit dem Auftrag, die Ernte einzubringen. Und der Auftrag war, geht los, verkündigt, dass das Reich Gottes gekommen ist. Heilt die Kranken, treibt die Dämonen aus. Los geht's, auf. Und die sind gegangen und kamen begeistert zurück und haben gesagt, hey, Jesus, kannst du dir vorstellen, sogar die Dämonen fliehen, wenn wir sie in deinem Namen austreiben. Und es passiert, wow, die Leute checken's, das Reich Gottes ist gekommen. Die waren total begeistert, immer so, wow. Und Jesus hat gesagt, hey, super, aber freut euch nicht darüber, dass euch die Dämonen sogar gehorchen. Freut euch, dass eure Namen im Himmel aufgeschrieben sind, dass ihr zu Gott gehört. Da waren sie noch alle voll dabei und voll begeistert. Aber wir machen einen kleinen Sprung. Es ist in der Zwischenzeit einiges passiert. Jesus hat sich schon auch zwischendurch mal unbeliebt gemacht. Sogar so unbeliebt, dass viele ihn verlassen haben, die so begeistert ihm nachgefolgt sind. Und dass er seine Jünger gefragt hat, und was ist mit euch? Wollt ihr auch gehen? Und die haben gesagt, nee, nur du hast die Worte des ewigen Lebens. Wohin sonst sollten wir denn gehen? Aber so diese große Begeisterung ist, glaube ich, schon so ein bisschen dem gewichen, wo sie gemerkt haben, oh, das ist echt hardcore, was Jesus da macht. Der erzählt ganz viel davon, dass der Wille des Vaters ist, dass er sterben muss. Und genau das ist auch passiert. Jesus wurde gekreuzigt und er ist auch wieder auferstanden. Aber ich glaube, dass Jesus zuerst mal nicht so das Reich Gottes gebracht hat, wie sie sich das vorgestellt haben. Er wird jetzt der große König und übernimmt hier die Herrschaft und alles, was nicht passt im Land, ist auf einen Schlag in Ordnung. So ist es nicht passiert. Und das hat erst mal ziemliche Verunsicherung mit sich gebracht. Und sogar nach Ostern, als sie Jesus auferstanden gesehen haben, war es erst mal so ein bisschen die Verunsicherung. Der Bibeltext, um den es heute geht, der steht im Johannesevangelium, wenn ihr es mitlesen wollt. Johannes Kapitel 21, das ist ganz am Ende des Johannesevangeliums. Die Jünger haben Jesus gesehen, dass er auferstanden ist. Die Begeisterung war schon erstmal groß, aber es war schon so ein bisschen die Unsicherheit da, so okay, cool, aber... Und jetzt? Und was macht man, wenn man da so ein bisschen unsicher ist? Man geht zurück zu dem, was man schon kennt. Irgendwie muss das Leben ja weitergehen. Und man macht erstmal das, was man vorher auch gemacht hat. Da heißt es, danach offenbarte sich Jesus den Jüngern noch einmal am See von Tiberias. Und er offenbarte sich so. Es waren Simon Petrus und Thomas und Nathanael aus Kana in Galiläa und die Söhne des Zebedäus und noch einige andere Jünger. Simon Petrus sagte, ich gehe fischen. Sie sagten zu ihm, wir kommen auch mit. Da gingen sie hinaus und stiegen in das Boot. Und in jener Nacht fingen sie nichts. Als es aber schon Morgen geworden war, stand Jesus am Ufer. Doch wussten die Jünger nicht, dass es Jesus war. Da sagte Jesus zu ihnen: Habt ihr nichts zu essen? Sie antworteten ihm: Nein. Er aber sprach: Werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus, dann werdet ihr etwas fangen. Da warfen sie es aus und konnten es nicht mehr einholen wegen der großen Menge an Fischen. Da sagte der Jünger, den Jesus lieb hatte, zu Simon Petrus: Es ist der Herr. Als nun Simon Petrus hörte, dass es Jesus war, zog er sich ein Obergewand über, denn er war zur Arbeit nackt, und warf sich in den See und schwamm ans Ufer. Die anderen Jünger aber kamen mit dem Boot hinterher. Sie zogen das Netz mit den Fischen hinterher. Wie sie nun ans Land gestiegen waren, sahen sie ein Kohlenfeuer am Boden und einen Fisch darauf liegen und Brot. Jesus sagte zu ihnen: Bringt welche von den Fischen, die ihr eben gefangen habt. Simon Petrus stieg in das Boot und zog das Netz an Land. Sie hatten 153 große Fische gefangen, und obwohl es so viele waren, zerriss das Netz dennoch nicht. Jesus sagte zu ihnen: Kommt und frühstückt. Aber keiner der Jünger wagte ihn zu fragen: Wer bist du? Denn sie wussten, dass es der Herr war. Da kam Jesus und nahm das Brot und gab es ihnen und ebenso den Fisch. Das war nun das dritte Mal, dass sich Jesus seinen Jüngern offenbarte, nachdem er von den Toten auferstanden war. Ich habe in den Ferien einiges gelesen und unter anderem dieses Buch hier. Gibt es jetzt, glaube ich, weiß nicht, ob es es auch auf Deutsch gibt, heißt Signs and Secrets of the Messiah von Jason Sobel. Wer sich also wundert, wo ich das Klugscheißerwissen her habe, da habe ich es her. Und ich finde es immer wieder erstaunlich, was so ein messianisch-jüdischer Rabbi aus so einer Geschichte so rauslesen kann, wo ich mir denke: Aha, okay, krass. Weil Johannes hat ja sein Evangelium irgendwie geschrieben, hauptsächlich für die jüdischen Menschen, dass, also wer diesen jüdischen Hintergrund hat, der checkt, dass das der Messias ist. Und ich denke mir so: Okay, gucken wir mal. Also, was ist die Geschichte? Die Jünger haben das, was Jesus getan hat, gesehen. Sie wussten, was der Auftrag ist von Jesus. Jesus hatte sie losgeschickt. Sie haben mitgekriegt, dass er gestorben ist, dass er auferstanden ist. Das war jetzt schon das dritte Mal, dass er ihnen erschienen ist, als er auferstanden war. Und das heißt, er ist ihnen immer mal wieder erschienen und hat ihnen Dinge zum Reich Gottes erklärt. Wenn man jetzt mal guckt, eins davon, in der Geschichte steckt so ein bisschen Symbolik drin. Jetzt geht es mal zum einen so ein bisschen das Offensichtliche. Sie haben in der Nacht gefischt. Ich meine, ist schon klar, Fischer fischen in der Nacht, ne? Aber trotzdem, und im Morgengrauen, als es die Morgendämmerung kommt, steht Jesus am Ufer und sagt: Schmeißt das Netz auf der rechten Seite runter, dann fangt ihr was. Weil die ganze Nacht haben sie nichts gefangen. Wenn man so mit der Symbolik sich das ein bisschen anschaut, ist, glaube ich, klar, ne? Nacht, Dunkel, Angst, Unsicherheit. Man versucht es halt aus eigener Kraft, man weiß nicht so richtig, wie es weitergeht und macht halt das, was man kennt, wo man seine Sicherheit hat. Klappt aber nicht. Der Morgenstern ist ein Symbol für den Retter, für den Messias. Ne? Im Morgengrauen, im Morgenlicht steht Jesus am Ufer und sagt ihnen, was sie tun sollen. Und dann machen sie das und fangen was. Das ist ja am Anfang auch schon mal so ähnlich passiert, als Jesus den Petrus zum ersten Mal berufen hat. Und immer haben sie es noch nicht gecheckt, dass es Jesus ist. Ich meine, in der Dämmerung hat man es wahrscheinlich so nicht wirklich erkannt, wer das ist, der da am Ufer steht. Aber selbst da, Johannes hat es gecheckt und der Petrus springt gleich ins Wasser und ab ans Ufer. Also so diese Symbolik: Nacht, Tag, aus eigener Kraft versuchen, bringt aber nichts, auf das Wort Gottes hin, was er sagt, dann klappt's. Das ist so das Offensichtliche. Wir kommen zum ersten Klugscheißerwissen. Das hebräische Wort für Fisch, die schreiben ja immer nur die Konsonanten im Hebräischen, ne? Das kann man als Fisch lesen, aber Mit den gleichen Konsonanten kann das gleiche Wort, je nachdem wie man es liest, welche Vokale man da dazufügt, kann das gleiche Wort entweder Fisch bedeuten oder sowas wie Angst, Sorge oder Unsicherheit. Also je nachdem, welche Seite man anguckt, das kann das gleiche Wort sein. Krass, oder? Also im Deutschen oder im Englischen gibt es ähnliche, ach ja. Und dann, wieso sagt Gott Jesus oder Jesus zu ihnen, schmeißt das Netz auf der rechten Seite runter, dann werdet ihr was fangen. Auf Deutsch gibt es das Wortspiel so mit rechts und links. Mit rechts gibt es für Deutsch, ja doch, es gibt auch was, wo man sagt, das Rechte tun, das Rechte sagen. Also rechts ist eher so das Richtige, das Rechte. Und links, es gibt so die Assoziation mit linkisch, ungeschickt oder jemanden linken, jemand ist link, also hinterhältig, fies, irgendwie so. Also dieses Wortspiel gibt es im Deutschen auch so ein bisschen, auf Englisch auch. Right kann rechts oder richtig bedeuten. Und auch im Hebräischen ist es so, dass rechts eben auch gleichzeitig bedeutet so richtig. Und es ist so eine Assoziation zur Tora. Wenn die Tora, es wird ja von rechts nach links gelesen im Hebräischen, also die Tora, wenn die aus dem Schrank geholt wird, das sind ja oft so riesengroße Rollen, die trägt man immer, ich meine, man kann sie nicht gerade vor sich halten, weil sonst sieht man nicht mehr, wo man hingeht. Man trägt die immer etwas schräg und man trägt sie immer auf die rechte Seite. Und wenn die Rolle aufgerollt wird, wird sie natürlich von rechts zuerst aufgerollt. Also das ist auch so eine Assoziation. Und was anderes, was noch spannend wird, ist, wieso schreibt der Johannes, die haben die Fische gezählt. Hat wer aufgepasst, wie viele Fische sie gefangen haben? 153. Wieso ist das für den Johannes wichtig? Wieso hat er das aufgeschrieben, dass es 153 Fische waren? Interessiert doch keinen, es waren halt viele. Ja? Nee, es interessiert schon. Wenn man Hebräisch kann, steckt in der Zahl 153 auch noch Erstaunliches drin. Und zwar wird die Tora, also die fünf Bücher Mose, ist in 153 Abschnitte aufgegliedert. Und die werden in dreieinhalb Jahren in der Synagoge, ist der Zyklus, wo dann die komplette Tora komplett durchgelesen ist. Also 153 Lesungen, bis die Tora einmal komplett durchgelesen ist. In dreieinhalb Jahren passiert das. Zufälligerweise war die Zeit von Jesus, in der er öffentlich aufgetreten ist und gelehrt hat, bis er gekreuzigt wurde, in etwa dreieinhalb Jahre. Also so der Zeitraum, wo die Tora einmal komplett durchgelesen wurde. Also seine Jünger waren ja größtenteils jetzt nicht die obergelehrten Theologen, sondern eher so einfache Fischer, Handwerker. Also in der Zeit, wo sie mit Jesus unterwegs waren, wenn die da immer am Sabbat schön in der Synagoge im Gottesdienst waren, haben sie einmal die komplette Tora mitbekommen und Jesus hat es ihnen erklärt. Also es schließt sich so ein Kreis. Ja, es ist einmal komplett durch. Dann machen die Juden was noch sehr gerne, die spielen so ein bisschen mit Zahlen und Buchstaben, weil die haben keine Zahlen als Zahlen, sondern der Buchstabe A ist die 1, B ist die 2 und so weiter und nach 10 kommt dann 20, 30, 40, 50 und nach 90 kommt dann 100, dann kommen die 100er-Zahlen. Also die schreiben für ihre Zahlen, verwenden die gleichen wie die Buchstaben. Deswegen hat jede Zahl, kann man auch als Wort lesen und Worte kann man auch in Zahlen lesen. Also das ist so das funktioniert im Hebräischen bei uns irgendwie nicht. Ne? Wir haben Zeichen für Zahlen und Buchstaben, bei denen ist das Gleiche. Und deswegen steckt in der Nummer 153 auch noch einiges Cooles drin. Jetzt brauche ich mal meine Assistentin. Die Zahl 153, was kann das alles sein? Diese Zahlen oder auch Buchstabenkombination kann auch der Name Gottes sein. Jahwe. Das kann die Sarah da mal hinkleben. Genau, der Name Gottes Jahwe. Ich bin, der ich bin. Das gibt auch die Zahl 153. Dann kann man das Gleiche auch ein bisschen anders sagen. Zum Beispiel, ich bin der Herr, dein Gott. Das kommt zum Beispiel vor am Anfang der 10 Gebote, wo es dann immer heißt, ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägypten geführt hat. Deswegen sollst du dir kein Bild von mir machen. Das kommt ganz oft vor, ich bin der Herr, dein Gott. Und ich habe euch aus Ägypten geführt und ich habe das für euch getan. Ich bin der Herr, dein Gott. Das ergibt auch die Zahl 153. Dann gibt es noch was. Der Herr der Herrlichkeit. Das kommt zum Beispiel in Psalm 24, Vers 8 vor. Der wird bei uns eher so in der Adventszeit gelesen. Wer ist der Herr der Herrlichkeit? Es ist der Herr, stark und mächtig. Der Herr, mächtig im Streit. Öffnet euch, ihr Tore, dass der Herr der Herrlichkeit einziehen kann. Da kommt es zum Beispiel vor, der Herr der Herrlichkeit. Oder, jetzt haltet euch fest, es wird noch krasser, das Passahlamm gibt auch die Zahl 153. Oder Opferlamm. Das Opferlamm oder das Passahlamm. Und noch was, der Gesalbte, der Messias. Welche Zahl wird das wohl ergeben? Ihr habt's erraten. Krass, oder? Was da, also deswegen hat der Johannes aufgeschrieben, dass es 153 Fische waren. Also Jesus will den Jüngern damit irgendwie echt was sagen, oder? Also sie sind unsicher, haben Angst, obwohl sie das alles mitgekriegt haben. Und ich denke mal, ich weiß nicht, an so einem neuen Schuljahr geht es mir manchmal so, an so einem neuen Anfang. Aber auch so. Ich meine, uns könnt ihr euch damit auch irgendwie identifizieren. Ihr seid jetzt auch, wir sind alle Jünger und wir sind schon eine Weile mit Jesus unterwegs. Wir haben schon einiges mit ihm erlebt. Wir haben schon einiges gesehen. Trotzdem ist man sich manchmal so unsicher und denkt sich, ey, was ist das? Und weiß nicht so richtig, was man tun soll. Bei den Jüngern muss man dazu sagen, der Heilige Geist war noch nicht gekommen. Die haben Jesus gesehen und der hat sie nochmal losgeschickt. Aber das war noch vor Pfingsten, als er ihnen gesagt hat, ich gehe jetzt dann endgültig heim zu Papa und ihr bleibt hier, bis der Heilige Geist kommt. Das war dann noch ein bisschen, noch ein paar Wochen später. Das kam noch. Also diese Power hat ihnen noch gefehlt. Deswegen waren sie unsicher. Oder der Petrus insbesondere hier, der hier gleich vor Begeisterung ins Wasser springt und ans Ufer schwimmt. Warum hat es der wohl ganz besonders eilig gehabt, Jesus zu begegnen? Naja, der hat vorher ein bisschen was verbockt, ne? Der hat Jesus dreimal verleugnet. Und der brauchte irgendwie scheinbar nochmal so eine extra Bestätigung, nochmal so ein extra Ding, weil das kommt dann danach, dass Jesus ihn dreimal fragt, hast du mich lieb? Und ihm dann den Auftrag gibt, sei der gute Hirte für meine Schafe. Also scheinbar hat er das gebraucht, dass er irgendwie, dass Jesus ihn da nochmal extra aufsammelt und ihm nochmal die Bestätigung gibt. Nein, du hast es nicht verschissen mit mir. Du bist immer noch der Felsen, auf den ich meine Kirche baue. Ich habe immer noch einen Auftrag für dich. Das hat sich nicht geändert. Das hat der Petrus irgendwie nochmal gebraucht. Und auch uns geht es, glaube ich, so. Die Ernte ist reif. Gott möchte uns einen großen Fang schicken. Ein großer Fang an Menschen steht uns bevor. Und damit wir das irgendwie, wir sind auch zu Menschenfischern berufen. Jesus hat uns auch berufen. Hey, du wirst ein Menschenfischer sein. Du sollst Menschen für Gottes Königreich gewinnen. Und der Auftrag hat sich nicht geändert. Der gilt für uns auch. Und wenn man sich da vielleicht ein bisschen unsicher ist manchmal, habe ich ein paar Tipps für euch, was ich so aus der Geschichte irgendwie rauslesen kann. Das eine ist so ein bisschen, handle im Glauben und nicht aus Angst. Nicht aus Angst, ich weiß nicht, was ich machen soll, es läuft nicht so, wie ich mir das jetzt irgendwie vorgestellt habe. So, ja, unsicher ist man, aber das ist nicht schlimm, aber trotzdem aus Glauben raushandeln. Das nächste ist, aus eigener Anstrengung raus, bringt's alles nichts. Nachts im Dunkeln aus eigener Kraft wird's nichts. Wir brauchen das Licht von Gott und wir müssen auf das hören, was Gott uns sagt. Und das dann auch machen, egal ob es uns unsinnig vorkommt. Ist es wichtig, auf welcher Seite vom Boot ich jetzt das Netz ins Wasser schmeiße? Ja, wenn Gott es sagt, einfach machen. Ja? Und zwar das machen, was Gott uns sagt. Das ist, glaube ich, das Dritte, was ich mir da denke oder so gedacht habe, ist so, das ist, glaube ich, auch so ein Spruch von der Vineyard mal gewesen. Da kenne ich ihn auf jeden Fall. Also nicht unbedingt, bitte nicht unbedingt Gott darum, dass er das segnet, was ich tue, sondern ich sollte gucken, was tut denn Gott? Wo bewegt er sich denn? Wo macht er denn was? Wo segnet Gott? Und da muss ich rein in diesen Fluss. Da mitmachen, da dabei sein. Gott hat zu seinen Jüngern gesagt, folge mir nach. Nicht ich sage zu Jesus, ich mach mal, was ich denke und du segnest das bitte schön. Sondern Jesus sagt zu uns, folge mir nach. Und ja genau, das ist glaube ich das, wenn wir beten, dein Reich komme und dein Wille geschehe. Gottes Wille soll geschehen. Dazu müssen wir auf ihn hören und dazu brauchen wir die Kraft des Heiligen Geistes. Und dann ist der Auftrag, Menschenfischer zu sein, easy. Und wenn wir jetzt dann gleich Abendmahl feiern, vielleicht magst du vorher noch mal kurz drüber nachdenken. Geht es dir auch so, dass du aus eigener Kraft irgendwie wurschtelst und dich fragst, oh Mann, wieso kommt da nicht das raus dabei? Oder geht es dir auch so wie dem Petrus, dass du vielleicht meinst, oh Mann, ich hab's echt verbockt oder ich krieg nicht wirklich was auf die Reihe, jetzt bin ich schon so lang Christ und was ist bisher dabei rausgekommen? Sei nicht frustriert, sondern wir brauchen einfach die Kraft des Heiligen Geistes. Bereit, Menschenfischer zu sein? Weil mit Gott ist es eigentlich easy. Das Einzige, was dann schwierig und anstrengend wird, ist, die ganzen Fische irgendwie rauszuziehen. Ne? Genau. Bringen wir mal wieder so rum. Ich möchte noch kurz beten. Jesus, ich danke dir dafür, dass du uns dabei haben willst in deinem Reich, dass dein Wille geschehen soll und dein Reich kommen soll und du möchtest, dass wir dabei mitmachen, genauso wie deine Jünger. Du hast uns einen Auftrag gegeben, Menschenfischer zu sein und zu erzählen und zu demonstrieren, dass dein Reich kommt und dass wir in deinen Fußstapfen folgen sollen. Herr Jesus, und ich sehne mich total danach, auch wie die Jünger, deine Zeichen und Wunder zu erleben. Ich sehne mich total danach, das zu erleben, dass du heilst, dass du Wunder tust, dass du spürbar da bist und dass Menschen zu dir kommen, die dich suchen und auch die dich nicht suchen. Herr, ich bete, dass du kommst und dass du uns ja, einfach neu zu Menschenfischern machst. Und ich bete, dass du deinen Heiligen Geist auf uns schickst, dass du uns befähigst und dass du uns führst und leitest. Und ja, ich will das sehen, Herr. Und trotz aller Unsicherheit oder Angst möchte ich einfach auf dich hören, auf das, was du sagst und dann auch tun, was du sagst. Komm du, Heiliger Geist. Amen.